Die Regenbogenflaggen hängen von den Rathäusern. Drag Queens lesen aus Kinderbüchern vor und CSD-Paraden werden zu Fetischshows. Queerness, Diversität und Vielfalt sind allgegenwärtig. Das ist kein Zufall. Die NGOs für die Sichtbarkeit der Community sind staatlich finanziert und politisch erwünscht. Auf Ebene der Europäischen Union soll das jetzt noch ausgeweitet werden. Die EU-Kommission hat sich auf die Gleichstellungsstrategie LGBTQI+ bis 2030 verständigt. Über die Schwerpunkte dieser Strategie sprechen wir jetzt mit der Publizistin Eva Dämmerle. Schönen guten Tag.
Ja, grüß Sie, Herr Gäumel.
Was diese ganzen Abkürzungen angeht, kannten wir ja schon einiges. Also lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, queer. Jetzt kommt da aber auch noch ein Plus dazu. Was hat das zu bedeuten?
Das ist sehr aufschlussreich an dieser neuen Gleichstellungsstrategie für LGBTIQ+. Da sind natürlich auch schon mehrere Ungenauigkeiten drin. Die erste Gleichstellungsstrategie von 2020 bis 2025 sprach noch von LGBTIQ ohne Plus. Jetzt kommt aber das Plus dazu. Und das signalisiert, dass die Kommission, die EU-Kommission, diesen ideologischen Rahmen, der damit verbunden ist, also vollständig verinnerlicht hat, ja. Also dieses Plus heißt ja so etwas, als wolle man zu einem bereits unendlichen Spektrum an Identitäten noch irgendwie weitere Unendlichkeit hinzufügen. Also wir haben dann hier im Ergebnis kein seriöses politisches Papier, sondern eines, was also weitreichende und unbeabsichtigte Folgen für das gesamte europäische Recht mit sich bringen kann und europäische Regierungsführung überhaupt. Im Übrigen, auch der Begriff queer ist nicht definiert. Das kann ja alles und nichts sein.
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass bereits unter dem Begriff queer alles gefasst ist, auch schon alles gefasst ist, was vorher kam, lesbisch, schwul, bisexuell.
Ja, aber da gibt es natürlich auch gerade unter Lesben und Schwulen und Bisexuellen mittlerweile auch gute Organisationen, die sich dagegen wehren, weil sie sich nicht zusammengefasst wurden. Und wir sind jetzt hier eigentlich in dem Kern des Problems drin, weil schwule Männer wollen Männlichkeit und nicht irgendwas Fluides und lesbische Frauen wollen Weiblichkeit und nicht irgendwas Fluides. Da merken natürlich jetzt auch schon einige, dass die Allianz mit dem T und mit dem Q in diesem Buchstabensalat, dass das halt eben nicht ganz so ihren Interessen entspricht.
Das heißt, Sie vermuten, es gibt einen Interessenkonflikt zwischen den Leuten, die schon seit Jahrzehnten sagen, dass sie lesbisch oder schwul sind, und eher dieser jüngeren Generation, die in einer geschlechtlichen Identitätssuche ist oder auch schon sehr früh das Geschlecht wechseln will?
Ja, das ist virulent. Also der Weg zur Anerkennung der eigenen Homosexualität, also als Lesbo oder als Schwule, das ist ja in der Regel nicht sehr einfach. Man ist in der Regel doch schon auf ein bestimmtes Geschlecht fixiert und nicht auf etwas Fluides. Die Transgeschichte ist etwas völlig anderes. Die zielt nämlich letzten Endes auch auf Auflösung der Geschlechter und absolute Fluidität hin. Nichtgeschlechtlichkeit am Ende. Es gibt ja mittlerweile auch Personen, die sich alle primären Geschlechtsmerkmale wegoperieren lassen und die sind dann wirklich nicht mehr definierbar. Die sind natürlich biologisch noch definierbar. Die DNA bleibt immer gleich, die Gene bleiben immer gleich. Aber das hat mit den vielfach berechtigten Anliegen auch von Schwulen und Lesben und bisexuellen Personen nichts mehr zu tun.
Bei dieser Frage der Selbstbestimmung sind wir bei einem weiteren Kernpunkt. Die EU-Kommission will die bisherige Strategie also fortentwickeln und da geht es auch um die sexuelle Selbstbestimmung, also die Frage des Wechsels des Geschlechtseintrages. Was will die EU da erreichen, auch bei Kindern und Jugendlichen?
Der Knackpunkt befindet sich im Übrigen auf Seite 15 des Papiers. Also hier geht es halt eben um die rechtliche Selbstidentifizierung ohne Altersbeschränkung. Das steht irgendwo am Ende eines Abschnitts, ist aber einer der Kernpunkte hier. Und hier drängt die Kommission dann halt eben auch auf Gesetze, die wirklich eher auf Gefühlen als auf der Realität basieren. Ja. Letzten Endes werden damit ja auch Schutzmaßnahmen, geschlechtsspezifische Schutzmaßnahmen für Frauen und Mädchen aufgehoben. Es werden Schutzstandards für Minderjährige abgeschafft. Und hier wird auch natürlich auch die Mitgliedstaaten der EU Druck ausgeübt, elterliche und medizinische Aufsicht aufzuheben. Also das ist schon sehr fragwürdig.
Das Argument dafür ist ja häufig zu sagen, wir müssen Kinder und Jugendliche bereits sehr früh bei der Findung ihrer eigenen sexuellen oder Geschlechtsidentität unterstützen, am besten noch vor der Pubertät, denn dann kann man ja noch hormonell eingreifen und das Kind entwickelt sich gar nicht in das Geschlecht, was es nicht empfindet.
Ja, und im Prinzip ist die Gabe von Pubertätsblockern Körperverletzung.
Das ist jetzt Ihre Ansicht. Die Ansicht der Befürworter ist, dass es der einzige Weg ist, die jungen Menschen in die Richtung zu bringen, wo sie sich hinfühlen.
Ja, es gibt das Phänomen der Geschlechterdysphorie, was auch in Kinder- und Jugendkliniken und in Kinder- und Jugendpsychiatrien sehr wohl erkannt wird. Das sind zum großen Teil Erscheinungen, die mit der Pubertät kommen, aber nach Ende der Pubertät halt eben auch wieder verschwinden. Ja? Ich meine, wir haben ja auch ein sinnvolles Gesetz, dass halt eben an Minderjährige kein Alkohol ausgeschenkt werden darf und dass sie keine Tabakprodukte kaufen dürfen. Aber es wird hier gefördert, dass halt Pubertätsblocker genommen werden, die halt eben vielfach wirklich gravierende medizinische Konsequenzen haben können auf einen Körper. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass eine Geschlechtsentwicklung unterbrochen wird, sondern es gibt ernstzunehmende Gefahren bei der Gabe von Pubertätsblockern, die dahingehend, dass die Gehirnentwicklung eingeschränkt wird, die dahingehend, dass die Entwicklung des Knochengerüsts eingeschränkt wird. Ich meine, die haben dann halt eben mit 25 Jahren Osteoporose in einer gravierenden Art und Weise. Es wird sich auch auswirken auf die geschlechtlichen Aktivitäten, auf sexuelle Aktivitäten. Also ganz platt gesagt, diese Menschen werden nie einen fröhlichen Sex haben können.
Das ist jetzt also ein Plan der Europäischen Kommission. Da sitzen ja auch die 27 Mitgliedstaaten drin. Können Sie sich erklären, dass Staaten wie die Slowakei, wie Ungarn, wie Polen, die also deutlich christlicher geprägt sind oder noch immer sind, da trotzdem mitmachen? Denn ansonsten hören wir von den Regierungschefs aus diesen Ländern ja doch eher skeptische Positionen dazu.
Das in der Tat, und in der Tat ist auch Ungarn explizit in dieser EU-Strategie genannt worden. Im vergangenen Sommer hat es ja auch Kritik gegeben aus Ungarn an der Veranstaltung des Pride Days. Das wird auch hier genannt in dem Papier. Inwieweit diese Staaten zustimmen, das kann ich jetzt nicht sagen. Faktisch ist eine solche EU-Strategie für die LGBTIQ+-Gleichstellung nicht für alle Mitgliedstaaten rechtlich verpflichtend. Das ist ja eher eine Leitlinie, keine Rechtsvorschrift. Allerdings auf der anderen Seite überwacht die Kommission ja die Umsetzung und fördert die Gleichstellung aktiv in allen Politikbereichen. Und hier wird natürlich auch sehr stark auch mit dem Geld Politik gemacht. Auch mit dem Beitrittsprozess von Kandidatenländern. Also da wird halt eben der Beitrittsprozess an die Einhaltung dieser LGBTIQ-Prioritäten geknüpft. Ja. Und da werden halt eben ideologische Bedingungen zu einem Beitritt zur Europäischen Union aufgelegt, die weit über die Kopenhagener Kriterien hinausgehen. Oder die Förderung. Es werden ja auch EU-Finanzierungen konditioniert, ja, in Bezug auf die Einhaltung dieser ideologischen Vorgaben. Und das ist also durchaus schon ein ernstes demokratisches Problem. Also wenn ein Staat diese Leitlinien nicht umsetzen will, kann die Kommission damit drohen, dass Gelder eingefroren werden. Das halte ich nicht für sehr demokratisch, vor allem weil solche Leitlinien kommen ja in einer nicht ganz so demokratischen Institution zustande.
Als es in Deutschland um die Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes ging, sind unterschiedliche Transaktivisten aufgetreten, unter anderem auch drei Mitglieder der SPD. Wenn man sich in dem Video mal angeschaut hat, wer sind die eigentlich, wie heißen die, was machen die eigentlich jetzt im zivilen Leben, ist man dazu gekommen, dass sie zum Teil bei staatlichen Meldeportalen gegen Queerfeindlichkeit gearbeitet haben. Letzten Endes also staatlich finanzierte NGO-Mitarbeiter, die parallel in ihrer Parteitätigkeit Werbung für das Selbstbestimmungsgesetz machen. Fällt Ihnen so etwas auch auf europäischer Ebene auf, dass da also mit staatlichen Geldern eine gewisse Politik gepusht wird?
Was in diesem Papier drinsteht, in dieser Strategie drinsteht, stand auch schon in dem Papier von 20 bis 25 drin, dass halt eben entsprechende Organisationen finanziell unterstützt werden. Und das nicht zu knapp. Und das Interessante ist jetzt hier, es gibt so eine Organisation, die heißt CERF, Citizens Equality Rights Values, also Bürger, Gleichheit, Rechte, Werte. Hier wird das Budget nahezu verdoppelt auf 3,6 Milliarden Euro. Also damit werden natürlich gezielt entsprechende Interessengruppen gefördert. Interessengruppen, die sich jetzt um die Rechte von Frauen und Mädchen kümmern oder die Rechte von LGB-Personen, also von Schwulen, Lesben und Bisexuellen, die fallen häufig nicht unbedingt in diese Finanzierungen hinein. Also wir haben es hier schon damit zu tun, dass also starke Lobbygruppen, transaktivistische Lobbygruppen, dass sie eine für sie sehr gute Lobbyarbeit in Brüssel gemacht haben.
Abschließend noch Ihre Einschätzung zu einer Aussage der EU-Kommissarin für Gleichstellung. Das ist Hacha Labib und sie hat ihre Sorgen geäußert. Errungenschaften werden in Frage gestellt, was wir als akzeptiert glaubten, macht besorgniserregende Rückschritte. Teilen Sie diese Sorge, dass es jetzt also eine Art Rückentwicklung, einen Backlash gibt, weg von mehr Rechten für diese Community, über die wir gesprochen haben?
Sagen wir so, wir waren sicherlich in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts schon weiter. Da haben wir nämlich wirklich Menschen nach dem beurteilt, was sie gemacht haben. Also bei Boy George zum Beispiel hat sich überhaupt niemand gefragt, ist der jetzt schwul, lesbisch, gay, queer. Wir haben einfach seine großartige Musik genossen. Ja? Also diese Dauerbetonung von diesen Einzelmerkmalen ist meines Erachtens ein Rückschritt. Ja? Menschenrechte sind halt für alle da. Und ich kann Menschen nicht nach äußeren Merkmalen beurteilen. Und in dem Moment, in dem ich das tue, ist es für mich ein Rückschritt.
Die EU-Kommission hat ihre Gleichstellungsstrategie für LGBTQI+ vorgestellt. Wir bedanken uns bei der Publizistin Eva Dämmerle.
Sehr gerne, Herr Gollmann.